Tja, hier, Lieben, hier stehe ich wieder. Das letzte Mal stand ich hier, als wir etwas näher über Luther nachgedacht haben. Das war am Reformationstag. Und ungefähr vor anderthalb Jahren hatte ich ja die Idee, ein Experiment zu wagen. Kann man? Kann ich? Euch als Gemeinde, meinen Geschwistern, eine etwas ungewöhnliche Form einer Predigt zumuten. Ich glaube, es war keine Zumutung. Ich habe auch in Erinnerung, dass das Thema vor einem Jahr, glaube ich, mir ganz gut gelungen war. Es war ein Thema aus dem Neuen Testament und deswegen lag es nahe, dass ich jetzt heute ein Thema aus dem Alten Testament bearbeiten wollte. Und wie das so ist, bei einer Predigt in Reimform geht man zunächst einmal lange mit sich selbst in die Frage, was für ein Thema nimmst du denn? Und es liegt auch auf der Hand, dass so ein Thema, wenn es dann gefunden ist, eine ziemlich lange Vorlaufzeit hat und braucht, ja, bis alles fertig ist. Und deswegen habe ich so ein bisschen den Zweifel, ob ich euch mit dem Thema nicht langweile. Du bist ein Gott, der mich sieht, ist so oft in den letzten 2 Monaten, also nachdem das Jahr mit der neuen Jahreslosung begonnen hat, hier in der Gemeinde gepredigt worden, ausgelegt worden. Es gab viele Gelegenheiten, kann mich gar nicht erinnern, dass wir sonst die Jahreslosung so oft bearbeitet hätten. Also das ist jetzt nicht zu ändern. Ich bitte, dass ihr mir das nachseht. Es ist tatsächlich wieder eine Predigt zur Jahreslosung. Wir können die Begebenheiten, die wir ja eigentlich nur aus dem Bericht im 1. Mosebuch über die Flucht der Hagar vor ihrer Herrin Sarah kennen und dass ihr dann der Engel an der Quelle begegnet, das ist ja nur ein Teil der Geschichte des Abraham und seiner Frau Sarah. Und ich möchte dringend darauf hinweisen, dass es sich lohnt, alle die Begebenheiten, die heute hier vorkommen werden, nachzulesen. In 1. Mose Kapitel 12, Kapitel 15, Kapitel 16 und 17. Klingt gewaltig, weil es 4 Kapitel sind, aber es sind natürlich immer nur Auszüge daraus. Ich gliedere es heute mal in 2 Teile, also deswegen bitte nicht wundern, wenn wir zwischendurch mal einfach auf ein Video schauen. Das ist nichts Neues, das gab es auch schon hier zum Beginn und zum Auftakt des Jahres. Es hat mir so gut gefallen, dass ich darum gebeten habe, dass wir das heute nochmal anschauen können. Also die Predigt gliedert sich jetzt in einen gereimten Teil über die Begebenheiten, die Geschehnisse aus 1. Mose, die besagten Kapiteln. Und nach dem Video einen 2. Teil, wo ich versuche, ebenfalls in Reimform eine kleine Auslegung hinzukriegen, eine kleine moralische, ja, die Moral von der Geschichte, wie man so sagt. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob meine Stimme durchhält. Ist blöd, wenn man immer krank wird, wenn es an so entscheidende Dinge geht. Und ich hätte nichts in der Welt diesen Gottesdienst heute versäumen mögen. Erstmal herzlichen Dank für jemanden, ich kann gar nicht sagen, wer es war, der da so einen schönen Mann hingestellt hat. Andreas, es muss dich doch freuen. Ein Mann kniet dort. Es ist ein Beter. Und das ist tatsächlich so eine Art Grundidee von mir gewesen. Die ganze Zeit, wo hier über die Jahreslosung gepredigt wurde, hat es mich fast vom Stuhl gerissen, weil ich hatte ja alle meine Reime schon im Kopf. Und ich habe immer rufen wollen, diesen Satz. Aber der wäre der ganze Auftakt hin gewesen. Ich musste mich also zusammenreißen. So, jetzt ist die Katze raus. Und wir können diesen Vers, der im Übrigen ganz hervorragend zur heutigen Losung passt. Auch das sind ja keine Zufälle. Das ist ja so, dass es einfach sich so fügt, obwohl ich das natürlich nicht geahnt habe. Das ist also das Thema. Und jetzt geht's los. Kennt ihr eine Frau, die noch mit 65 Jahren eine sensationelle Schönheit war? In Ägypten war ihr Aussehen in aller Munde, so drang auch zum Herrscher diese Kunde. Ihn bezauberte diese Frau, die vor dem Hunger flieht. Sie kennt einen Gott, der sie barmherzig ansieht. Sie ist so schön, dass sie in seinen Harem kam, weil der Pharao sie zur Nebenfrau nahm. Sie heißt Sarah und ist Abrams Frau. Der hielt sich nämlich für besonders schlau, gab sie in Ägypten für seine Schwester aus, um im Ausland zu finden Nahrung und Haus. Jedoch hielt der polygame Zustand nicht lange an. Gott verurteilt den Herrscher und bestraft den Mann. Als dieser genesen, wirft er die Familie ganz schnell raus und Abram zieht weiter mit Kamelen und mit Mann und Maus. Er nimmt mit auch seine Schafe, Esel und Rinder, ganze Viehherden und Sklaven, nur keine Kinder. Abrams Frau, sie ist betagt und von Kinderlosigkeit geplagt. Ihr kommt ein Gedanke, nun scheint alles in Butter, sie macht ihre Sklavin Hagar zur Leihmutter. Wie oft hat Sarah ihr Schicksal beklagt? Sie hilft nach und Abram schläft mit der Magd. Gott steigt die Zornesröte ins Gesicht. Doch er verstößt den Untreuen nicht. Es bleibt dabei, was Gott zugesagt und wenn Abram noch 100 Mal versagt. Hagar wird schwanger und bekommt einen Knaben. Wie gern würde Sarah ihn als eigenes Kind haben. Die Magd achtet die Herrin fortan gering. Was an Sarah nicht spurlos vorüberging. Doch sie wehrt sich gegen Überhebung, Spott und Hohn, und Hagar läuft fort mit dem ungeborenen Sohn, von Sarah gedemütigt. Die Sklavin entfloh, lagert an einem Brunnen in der Wüste irgendwo. Der Engel des Herrn findet Hagar an der Quelle und fragt sie aus an Ort und Stelle. Sprich, wo kommst du her und wohin willst du auf diesem Weg? Wonach steht dir der Sinn? Hagar antwortet, vor der Herrin lief ich weg. Der Engel sagt, das hat doch keinen Zweck. Kehr um zu deiner Herrin, mit der dich viel verband. Begib dich in Demut, wieder unter ihre Hand. Der Engel redet weiter. Bald wirst du Mutter sein. Ich kann dir, der Schwangeren, schon jetzt prophezeien, du bekommst einen Sohn, daraus mache ich kein Hehl. Da Gott dich gehört hat, nenn ihn Ismael. Großer Gott, der du mich hast gesehen, sei gepriesen. Ich will in Demut gehen. Mit diesen Worten von Hagar war das Gespräch zu Ende. Der Engel des Herrn führte herbei eine Wende. Zurückgekehrt, gebar sie bald ihren und Abrams Sohn, und Abram nannte ihn Ismael, das ahnte Hagar schon. Mit der Geburt des ersten Sohnes Gottes Wort schon galt. Doch Abram war inzwischen 86 Jahre alt. 13 lange Jahre sollten vergehen, bis der Herr sich bei Abram wieder lässt sehen. Ich bin der Allmächtige und will den Bund erneuern. Ich schenke dir Kind und Kindeskind, das will ich dir beteuern. Du bist jetzt 99, ein gutes Alter, zu werden des gelobten Landes Verwalter. Fürs Erste gebe ich dir das Land, in dem du Fremdling bist und das seit vielen Jahren deine neue Heimat ist. Für immer werden Kanaan und andere Länder dein. Ich will mit dir im Bunde dein Gott auf ewig sein. Ich bin der gnädige Gott, der auf dich sieht, der sich hier und heute und immer um dich bemüht. Ich hole dich raus aus der Gedankenenge und nenne dich Abraham, Vater der Menge. Von Stund an geändert habe ich deinen Namen. Ich bin der Herr. So sei es. Amen. Eines Morgens erwacht in seinem Zelt Abraham, der glücklichste Mann der Welt. Er kennt Gott als Beschützer, Freund und Hüter. Er verdankt Gott sein Leben und all seine Güter. Er weiß an der Seite den Gott, der ihn sieht und preist ihn täglich, weil Angst und Sorge flieht. Auf sein Vieh und die Herden, der Glaubenstreue sieht, begreift es als Segen, dass sein Wohlstand blüht. Plötzlich, ganz traurig, ist dem alten Mann zumute. Schaut er auf Sarah, die Liebe, die Gute. Er sieht sie an, die immer noch Schöne. Doch da sind sie wieder, die alten Probleme. Wie oft hat sie weinend bei Gott nachgefragt, warum diese Unfruchtbarkeit, die ihr nicht behagt. Sarah hadert mit Gott, dem großartigen Herrn, würde ihm glauben, ach, wie gern. Doch hilft da weder Wellness, Entspannung noch Kur, ausgetickt hat die biologische Uhr. Selbst wenn es gäbe ein Medikamentenfutter, sie wird niemals, nie, nimmermehr Mutter. Abraham hingegen glaubt an Gottes Versprechen. Niemals wird der Allmächtige sein Wort brechen. Du sollst bekommen einen zweiten Sohn, erst deines Vertrauens und Glaubens Lohn. Manchmal wird Abraham von Zweifeln geplagt. Hat Gott mir wirklich ein ganzes Volk zugesagt? Nachkommen wie Sterne, wie Sand am Meer. Was für eine Zukunft, was will ich mehr? Abraham vor seinem Zelte kniet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und er gelobt ihm Gehorsam aufs Neue, schwört ihm Gefolgschaft in Demut und Treue. Mehrfach habe ich in den Reimen versteckt die Losung des Jahres. Ihr habt sie längst entdeckt. Sie ist euch in Erinnerung geblieben, im ersten Buch Mose steht sie geschrieben. Du bist ein Gott, der mich sieht, heißt auch, du bist's, der sich um mich bemüht. Du siehst uns an mit einem Blick voll Gnade. Du schaust uns in die Augen, wahrhaftig und gerade. Dein Blick ist nicht bedrohlich, sondern voll Wahrheit. Dein Blick ist befreiend und vermittelt uns Klarheit. Gott sah die Menschen auf dieser Erde, plant für sie das Heil, das bald kommen werde. Zu Weihnachten, da konnten wir es feiern. Gott wollte den Bund mit den Menschen erneuern. Gott hat seinen einzigen Sohn dazu erkoren. Darum ist Christus in Bethlehem geboren. Die Liebe des Vaters bricht in eine verlorene Welt. Was Gott verspricht, Jesus, der Retter, hält. Gott sieht nicht nur, er hört auch dein Gebet. Er hört, wenn eines seiner Kinder zu ihm fleht. Er hört dich, wenn du dich hast verrannt. Er hilft dir, wenn du ausgebrannt. Damals wie heute Menschen Wüsten kennen. Moderner würde man's Lebenskrisen nennen. Mitten in der Wüste, lass das Ängstliche fragen, Gott sieht dich, lass dir das sagen. Es ist nicht nur ein Sehen, es ist ein Aufpassen. Könnt ihr es bezeugen? Könnt ihr es erfassen? Auch in der Krise Gott dir als Vater begegnet. Mit ihm stehst du es durch. Du bist gesegnet. Es ist so etwas Besonderes in seinem Blick. Seine Gnade und Barmherzigkeit schauen nicht zurück. So nimmt ein neuer Lebensabschnitt seinen Lauf. Gott zeigt dir deine Perspektiven auf. Es geht wieder voran auf der Lebensbahn, aber nicht mit Hektik, Gier und Wahn. Er füllt mir den Segensbecher bis zum Rand. Ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand. Gott schaut auch auf uns, aber nicht von oben herab. Du bist unser Begleiter von der Geburt bis zum Grab. Und sind unsere irdischen Tage vollendet, ist unser Lebensweg im Diesseits beendet, so begleitest du uns freundlich in die neue Zeit. Die kennt weder Tag noch Stunde. Sie heißt Ewigkeit. Nun, so komme ich zum Schluss, weil jeder Reim ein Ende haben muss. Was war die Moral von der Geschichte? Gott schaut dem Menschen ins Gesicht. Schwestern und Brüder, vergesst es ja nicht, damit euch diese Gewissheit niemals zerbricht. Wenn der Beter vor seinem Schöpfer kniet, bekennt er: Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.